Hallo und herzlich willkommen. Ich darf heute zu Besuch sein bei Fawaz Al-Muadi. Er ist Chefarzt der Forensik 1 in der LVR-Klinik Bedburg-Hau. Und er hat mir ein bisschen die Klinik hier gezeigt. Und ich zeige euch auch mal ein paar Ausschnitte aus dem, was wir uns gemeinsam angeschaut haben. Wenn man zu Besuch zur Abteilung 1 der Forensik in Bedburg-Hau kommt, dann sieht man natürlich zunächst von außen mal die hohen Zäune, die man erwartet und die ja auch notwendig sind. Und wenn man dann nach innen kommt, dann sieht man einen großen Innenhof. Ich meine, an dem Tag, wo ich zu Besuch war, war es ein bisschen düster und diesig. Aber das ist eigentlich ein sehr schöner Platz, von dem aus auch alle Behandlungsgebäude und auch die Therapieeinrichtungen zu erreichen sind. Beispielsweise die Sporttherapie. Hier sehen wir die Turnhalle und auch einen Geräteraum. Oder auch die Arbeitstherapie, wo die Patienten von Industrieunternehmen angeforderte Aufträge machen können und dafür auch Geld bekommen. Und es gibt eine ganze Reihe von Ergotherapie und Musiktherapie und kreativtherapeutischen Einrichtungen. Ich habe hier zum Beispiel mal Bilder gezeigt von der Musiktherapie. Das ist total schön. Auch gesehen habe ich so eine Videoinstallation, die in einem Kriseninterventionsraum angebracht sein könnte. Das finde ich auch ganz interessant. Da kann man sich mal ablenken, wenn man mal in einem Krisenraum ist.
Und mit Fawaz will ich auch ein bisschen darüber sprechen, was führt eigentlich in die Forensik hinein? Was macht man eigentlich in der Forensik und wie kommt man wieder aus der Forensik heraus? Fawaz, vielleicht stellst du dich uns kurz in ein paar Worten vor.
Ja, mein Name ist Fawaz Al-Muadi. Ich bin Psychiater, forensischer Psychiater auch und leite seit 4 Jahren diese Abteilung. Genau, ich habe hier meine Facharztweiterbildung gemacht in der LVR-Klinik Bedburg-Hau und auch die Stellen innerhalb der Klinik gewechselt von Oberarzt dieser Abteilung. Dann war ich leitender Oberarzt der Suchtabteilung und später 2022 habe ich die Stelle als Chefarzt hier angenommen. Bin gerne auch forensischer Psychiater. Schreibe auch Gutachten in dem Bereich und arbeite gerne hier. Komme ursprünglich aus Jordanien und lebe auch tatsächlich seit 13 Jahren in Deutschland.
Ja. Ja. Wir beide haben uns kennengelernt bei den Facharztprüfungen. Da waren wir beide Prüfer, haben einen Tag zusammen geprüft. Und es gab so ein, zwei forensische Fragen, die gar nicht so einfach für jeden waren. Da haben wir gesagt, die wollen wir hier besprechen. Das machen wir im Video gleich auch. Da geht es um die Frage, wie man bestimmte Gutachten macht. Aber ich habe schon gesehen bei der Führung, die du mir durchs Haus gezeigt hast, dass das ein ziemlich abwechslungsreicher Job sein muss, weil ihr Patienten hier in ganz unterschiedlichen Phasen der Erkrankung habt. Wie ist denn das Arbeiten hier in der forensischen Klinik so?
Ganz spannend. Also wie mein alter Chef immer gesagt hat, man erlebt die Psychiatrie und die psychiatrischen Krankheitsbilder am besten in der Forensik, weil wir auch alle Phasen hier tatsächlich, nicht so wie in der allgemeinen Psychiatrie, wo man die akute Phase behandelt und die Patienten entlässt, erlebt, sondern wir bekommen die Patienten sehr häufig auch im sehr akuten, unbehandelten, seit Jahren unbehandelten Zustand. Dann läuft die Behandlung und dann sehen wir auch die Entwicklung weiter, auch die Nebenwirkungen der Medikation, die wir dann über die Jahre teilweise, jahrelange Unterbringung beobachten. Auch chronifizierte Krankheitsbilder haben wir häufig. Persönlichkeitsstörungen sind hier auch vertreten. Menschen mit Intelligenzminderung sind auch hier untergebracht, so dass wir ein buntes Bild an Krankheitsbildern haben, sehen, erleben und behandeln. Wir bauen auch intensivere Beziehungen zu unseren Patienten. Was führt zur Forensik ist, dass die Patienten, die psychisch krank sind, einer Straftat begangen haben. Das heißt, um forensisch untergebracht zu werden, muss man eine Straftat im vermindert schuldfähigen oder im unfähigen Zustand. Da muss auch eine Gefährlichkeit festgestellt werden. Das ist natürlich die Unterbringung nach § 63. Die Forensik 1 der LVR-Klinik Bedburg-Hau behandelt Männer, die nach § 63 StGB untergebracht sind. Von den Krankheitsbildern habe ich vorhin erzählt, das sind aktuell überwiegend Schizophrenie-Patienten tatsächlich. Um die 60% sind Schizophrenie-Patienten. Dazu haben wir auch Patienten mit Intelligenzminderung, Persönlichkeitsstörungen, affektive Störungen, eher manische Störungen als depressive Störungen und sexuelle Präferenzstörungen haben wir auch hier, wie zum Beispiel Pädophilie, sieht man jetzt in der allgemeinen Psychiatrie vielleicht weniger, aber hier tatsächlich auch häufig, wobei die Krankheitsbilder so schwer sein müssen, dass sie zu einer Verminderung, erheblichen Verminderung der Steuerungsfähigkeit mindestens geführt haben und öfter auch zur Aufhebung der Steuerungsfähigkeit oder zur Aufhebung der Einsichtsfähigkeit. Sprich, die sind dann im vermindert schuldfähigen oder schuldunfähigen Zustand begangen worden.
Und wenn es dann nach § 63 beispielsweise hier in eure Abteilung geht, wie sieht dann die Behandlung aus? Wie lange dauert das so? Was macht ihr hier alles? Erzähl mal ein bisschen.
Ja, also die Behandlung erfolgt multiprofessionell, ähnlich wie in der allgemeinen Psychiatrie. Das heißt, es gibt die ärztliche Behandlung, es gibt die psychologische, psychotherapeutische Behandlung, Ergotherapie, Sporttherapie, Arbeitstherapie, Kunst, Musik, alles Mögliche, was wir anbieten können, machen wir. Und es wird immer individuell geplant, was braucht der Patient. Und die Behandlung, die er braucht, bekommt er. Und die Planung wird spätestens alle 6 Monate angepasst, fortgeschrieben, was wir noch weiter planen. Zum Beispiel ein Schizophrenie-Patient bekommt eine medikamentöse Einstellung. Die üblichen psychotherapeutischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Psychoedukation, KVTP und so weiter und so fort, Ergotherapie und dann auch später die Arbeitstherapie, wenn das möglich ist, Sporttherapie. Und dann gibt es zum Beispiel, wenn jemand eine Suchtproblematik hat, bekommt er eine Rückfallprophylaxe, Motivational Interviewing, alles, was man in der allgemeinen Psychiatrie benutzt, machen wir auch. Und zusätzlich dazu, was man hier hat, was man nicht in der allgemeinen Psychiatrie hat, ist die Deliktbearbeitung, weil es teilweise tatsächlich sehr schwerwiegende Delikte sind, die von den Patienten begangen wurden. Und die müssen mit denen bearbeitet werden. Und das läuft natürlich auch unterschiedlich. Bei Schizophrenie-Patienten ist es ja erstmal auch, wenn man klar ist und realisiert, was er gemacht hat, dabei sind das Tötungsdelikte, ist das erstmal schwer zu verkraften. Und das wird mit denen auch über eine längere Zeit besprochen. Für Sexualstraftäter haben wir auch spezielle Behandlungsangebote. Es gibt ein Behandlungsprogramm für Sexualstraftäter, nennt sich das, und das wenden wir hier an. Und das läuft auch in Gruppentherapieform. Und da gibt es deliktspezifische Teile und deliktunspezifische Teile. Und was hier auch angewendet wird, was man auch in der allgemeinen Psychiatrie seltener hat, ist die antiandrogene Therapie bei Menschen mit paraphilen Störungen. Ja. Das gibt es als orale Medikation oder als tatsächlich Injektion. Und das haben wir auch hier. Aber wie gesagt, überwiegend sind das Schizophrenie-Patienten, Patienten mit Intelligenzminderung oder affektive Störungen oder Persönlichkeitsstörungen, wo es halt überwiegend psychotherapeutisch läuft und auch keine medikamentöse Therapie angewendet wird. Und da, je nachdem, was für Störungsbild das ist, ist es dann halt hauptsächlich hier verhaltenstherapeutisch oder auch, wir haben einige Kolleginnen, die eine psychodynamische Ausbildung haben, die dann auch psychodynamisch arbeiten können. Und in der Forensik kann man das tun, weil man die Zeit halt hier hat.
Und wenn die Gefährdungslage es zulässt, dann fangen auch Beurlaubungen und Belastungserprobungen außerhalb des Geländes an.
Genau, also grundsätzlich wird es am Anfang so gehandhabt, dass die Patienten erstmal keinen Ausgang haben. Und mit der Zeit, wenn die Beurteilung der Gefährlichkeit es zulässt, bekommen die Patienten Ausgänge. Und das wird dann anhand der Gefährlichkeit, die von den Patienten ausgeht, beurteilt. Also das Maß der Freiheitsentziehung orientiert sich danach, wie hoch die Gefährlichkeit, die von den Patienten ausgeht, ist. Und das ist ja so, wir haben mehrere Grade der Freiheitsentziehung. Es gibt Patienten, die begleitet die Klinik verlassen können, nur begleitet. Es gibt Patienten, die auch unbegleitete Ausgänge haben. Und es gibt Patienten, die auch außerhalb der Klinik für eine Nacht übernachten können. Dann gibt es die Patienten, die dauerbeurlaubt sind. Und das geht nach der, also in der Regel ist es gestuft. Das heißt, erst sind die Patienten, also erst haben sie begleitete Ausgänge und wenn das gut klappt, dann unbegleitet und dann die Übernachtungen und dann der Langzeiturlaub oder Dauerurlaub.
Ja, manche Patienten bleiben immer, aber das Ziel bei den meisten Patienten ist, dass sie eben diese Beurlaubungsschritte machen und auch irgendwann wieder außerhalb der Klinik zurechtkommen. Zunächst mit einer Bewährung praktisch, aber irgendwann wieder gesund und draußen sind.
Ja, also das Ziel für alle Patienten ist, dass sie so kurz wie möglich und natürlich auch so lange, wie es erforderlich ist, untergebracht sind. Wir versuchen es so zu machen, dass die Patienten so kurz wie möglich hier bleiben. In manchen Fällen ist es tatsächlich schwierig, dass die Patienten tatsächlich jahrelang in der Forensik bleiben, aber unsere Bemühung ist immer, dass die Patienten so schnell wie es geht auch rehabilitiert werden, behandelt werden und auch unter, je nachdem wie es erforderlich ist, kontrollierten Bedingungen entlassen werden. Risikomanagement hat sich in den letzten Jahren sehr gut entwickelt. Das heißt, wir nutzen Prognoseinstrumente, um die Gefährlichkeit zu beurteilen. Es wird zwischen statische und dynamische Prognoseinstrumente unterschieden. Und statische sind Risikofaktoren, also statische Risikofaktoren sind Risikofaktoren, die sich gar nicht verändern. Und dynamische Risikofaktoren verändern sich. Zum Beispiel Alter bei der ersten Gewalttat ist ein statisches Risikofaktor. Wenn man zu jung war, dann ist die Gefährlichkeit hoch, weil das so untersucht wurde. Und dynamische sind zum Beispiel Krankheitseinsicht oder Compliance, die ändern sich dann mit der Zeit. Und es gibt viele Instrumente zur strukturierten professionellen Risikobeurteilung dienen. Und die wenden wir an. Und wenn wir das Ergebnis bekommen, das Risiko ist aktuell geringer geworden, dann können wir uns erlauben, das Maß der Freiheitsentziehung zu reduzieren.
Okay. Ich habe so ein paar unzusammenhängende Fragen. Aber wo ich schon mal hier bin, will ich dich das mal fragen. Die eine ist, du hast eben gesagt, es gibt die Anti-Androgen-Therapie. Hilft die wirklich, den Sexualtrieb zu reduzieren? Ja. Habt ihr da gute Erfahrungen gemacht? Erzähl mal ein bisschen.
Die hilft natürlich. Also die Menschen, zum Beispiel nehmen wir einen Patienten mit einer Pädophilie, der zwanghaft immer wieder an Sex mit Kindern denkt. Und das kann er nicht einfach so abschalten. Mhm. Dieser Trieb ist sehr hoch, also überdurchschnittlich hoch. Und das ändert sich mit dem Alter nicht. Das heißt, man kann nicht erwarten, dass wenn man 50, 60 ist und eine schwerste Pädophilie, wo die Gedanken suchtartig im Kopf sind, dass sie sich von alleine abschalten. Das ist schwierig. Das geht natürlich, also nicht jeder, der eine Pädophilie hat, bekommt diese Behandlung. Das ist auch keine Behandlung, die wir als Zwangsmedikation durchführen. Aber die Patienten selber geben uns die Rückmeldung, dass das eine Erleichterung ist. Weil das auch für sie schwierig ist. Solche Gedanken immer wieder zu haben, solche Bedürfnisse, die sie auch teilweise quälen, weil sie das nicht abschalten. Und sie wissen, dass es das ist für sie sehr schwierig und sie haben auch in der Psychotherapie immer wieder gehört, das darfst du nicht oder er weiß selber, er darf es nicht, aber es ist halt so, dass die Gedanken so zwanghaft im Kopf sind, dass man sie nicht abschalten kann und das hilft.
Okay. Die nächsten zwei Fragen beziehen sich ein bisschen darauf, wie es ist, als Ärztin oder Arzt in der Forensik zu arbeiten. Das heißt immer, dass multiprofessionelles Arbeiten in der Forensik
besonders unverzichtbar ist. Mhm. Wie nimmst du das denn wahr? Wie ist das Arbeiten hier so? Bist du viel in Teams unterwegs? Werden die Entscheidungen zum Beispiel zur Lockerung wirklich in Teams vorgesprochen? Ja. Erzähl mal ein bisschen.
Also die Entscheidungen zur Lockerung oder man sagt jetzt auch Reduktion des Maßes der Freiheitsentziehung, in NRW zumindest ist das so der gängige Begriff, werden in Konferenzen getroffen. Das mache ich grundsätzlich auch so, dass wir auch zum Beispiel, Herr M. hat eine Depotmedikation bekommen, hat jetzt auch eine psychoedukative Behandlung bekommen und wir trauen uns zu, auch das Maß der Freiheitsentziehung zu reduzieren, weil die Bewertung sich verbessert hat. Dann haben wir zum Beispiel ein Bezugstherapeutensystem und die Bezugstherapeutin gibt mir dann die Info, dass es hier eine verbesserte Risikobeurteilung gibt. Wir nutzen jetzt standardmäßig ein statisches und ein dynamisches Instrument, um die Risikobeurteilung vorzunehmen. Und das dann halt in regelmäßigen Abständen, mindestens alle 6 Monate. Und wenn das verbessert ist, dann treffen wir uns tatsächlich auf der Station mit dem gesamten Team. Das heißt, die Pflege ist dabei, die Bezugstherapeuten und die leitende Psychologin, die Oberärztin, ich bin dann auch dabei. Und dann besprechen wir den Fall, besprechen wir die Besserung. Die Absprachefähigkeit zum Beispiel bei begleiteten Ausgängen ist extrem wichtig. Gerade wenn es zum Beispiel um Gruppenausgänge geht, bleibt er bei der Gruppe oder verlässt er die Gruppe? Und dann besprechen wir, wie das Verhalten auf der Station ist. Und die Bezugspflege gibt auch ihre Stellungnahme. Und das ist alles digitalisiert in einem Formular. Und dann, wenn alles auch dafür spricht, dass das Maß der Freiheitsentziehung reduziert wird, dann treffen wir eine gemeinsame Entscheidung, die ich dann im System freigebe und dann erhält der Patient den Ausgang.
Okay. Nächste Frage. Eben haben wir einen Patienten getroffen, der gesagt hat, er freut sich, dich morgen bei der Visite zu sehen. Mhm. Wie viel Zeit verbringst du denn mit normalen psychiatrisch-ärztlichen Behandlungen, beispielsweise Visiten und Gesprächen und so? Und wie viel Zeit verbringst du mit Gutachten und Papierarbeit im weiteren Sinne? Erzähl mal.
Also es ist tatsächlich jetzt so, als Chefarzt, also je höher ich gekommen bin in der organisatorischen Hierarchie der Abteilung, desto weniger Zeit ich mit dem Patienten verbringe, muss ich leider sagen, weil man viel mit organisatorischem Kram beschäftigt ist oder auch hier und da mal mit Gutachtenerstattung, aber die Visite auf dieser Station, wo der Patient untergebracht ist, die mache ich tatsächlich immer konsequent, weil ich die Station persönlich betreue. Wir haben hier quasi pro Station, also die leitende Oberärztin betreut eine Station, der Oberarzt betreut eine Station und die leitende Psychotherapeutin hat so eine ähnliche, hat man glaube ich in der allgemeinen Psychiatrie weniger, dass Psychotherapeutinnen in Leitungspositionen kommen und sie hat so eine Art Oberärztin-Funktion und betreut die Station auch dann da und jeder macht seine Visite und manchmal komme ich dazu und manchmal nicht, je nachdem und wir vertreten uns gegenseitig. Ich habe aber selber keine Bezugspatienten, seitdem ich Chefarzt bin und bin dann Ansprechpartner für alle, wenn was ist, wenn Fragen sind, dann komme ich dazu, aber bin selber in der 1-zu-1-Behandlung nicht mehr involviert tatsächlich.
Okay. Die nächste Frage, die bestimmt viele interessiert, ist, ich bin jetzt hier als Besucher hergekommen und ich habe mich jetzt nicht unsicher gefühlt, es war nicht unruhig oder so. Trotzdem ist das ja was die Leute interessiert. Gibt es das Gefühl von Unsicherheit oder Gefahr anders als in der allgemeinen Psychiatrie und wie geht ihr damit um?
Also ich habe selber tatsächlich auch in der allgemeinen Psychiatrie, auch in der Akutpsychiatrie gearbeitet, deswegen kann ich mir erlauben, das zu vergleichen. Und ich kann sagen, dass ich mich hier sicherer fühle, weil die baulichen Sicherungsbedingungen hier höher sind als in der allgemeinen Psychiatrie und die Patienten nicht unbedingt akuter sind. Das heißt, klar bekommen wir immer wieder Patienten, die akut krank sind. Die werden dann behandelt und die Häufigkeit, dass ein neuer Patient dazu kommt, eigentlich viel geringer als in der Akutpsychiatrie, sodass man überwiegend gut behandelte Patienten hat. Und klar, wenn jemand aktuell akut gefährlich ist, dann gibt es die Möglichkeit, eine Absonderung anzuordnen oder im äußersten Notfall auch eine Fixierung, was wir hier so gut wie gar nicht machen. Aber überwiegend sind die Patienten hier behandelt, und wenn jemand akut gefährlich ist, ist er meistens in der Absonderung, bis die Gefährlichkeit reduziert ist.
Interessant. Wenn das Gericht dann in der Hauptverhandlung prüft, ob eine forensische Unterbringung erforderlich ist, welche Kriterien muss das Gericht denn da durchgehen? Was muss der Gutachter dem Gericht erklären, praktisch, was vorliegt, damit das Gericht entscheiden kann, ob eine forensische Unterbringung nötig ist?
Ja, also der Gutachter oder die Gutachterin sind während der Hauptverhandlung anwesend und müssen am Ende der Hauptverhandlung ein mündliches Gutachten erstatten, was am Ende zählt. Und da werden alle Erkenntnisse, die in der Hauptverhandlung gewonnen werden, berücksichtigt. Und in der Regel hat man den Patienten oder die Patientin vorher untersucht, und man kann sich auch auf die eigenen Beobachtungen und Erkenntnisse aus der eigenen Untersuchung berufen oder beziehen. Und man macht das dann mündlich, dass man die Ergebnisse der Untersuchung auch darstellt und dann die Diagnose auch stellt und die Diagnose auch begründet. Und die Begründung ist dann mit ICD-Kriterien oder mit DSM-5, also ICD-10, ICD-11 oder DSM-5. Und dann erklärt man dem Gericht die Kriterien. Und man muss es natürlich auch verständlich machen, weil Juristen keine Ärzte sind. Deswegen muss man die Ausdrücke auch vernünftig erklären, wenn sie nicht verständlich sind. Und dann erfolgt dann die Übersetzung der Diagnosen in den juristischen Begriffen, die in § 20 StGB sind. Das heißt, eine Schizophrenie ist dann eine krankhafte seelische Störung. Intelligenzminderung heißt auch Intelligenzminderung. Dann haben wir die tiefgreifende Bewusstseinsstörung. Und dann haben wir die schwere andere seelische Störung, wie zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen oder schwerste Abhängigkeiten, die zu einer Depravation geführt haben. Und dann, nachdem man die Zuordnung in den Eingangsmerkmalen auch erklärt hat und sagt, zum Beispiel, die Schizophrenie ist eine krankhafte seelische Störung, dann muss man im zweiten Schritt die Auswirkungen auf die Steuerungsfähigkeit und Einsichtsfähigkeit erklären. Und in unserem Fall ist es so, dass die Schizophrenie zum Beispiel zu einer Aufhebung der Einsichtsfähigkeit geführt hat. Also wenn die Voraussetzungen für § 20 StGB erfüllt sind, dann ist der Patient schuldunfähig und wird dann freigesprochen. Wenn die Voraussetzungen für § 21 StGB erfüllt sind, dann ist der Patient vermindert schuldfähig und bekommt eine reduzierte Strafe. Und für beide Fälle erfolgt dann im weiteren Schritt nochmal die Überprüfung, ob die Voraussetzungen von § 63 StGB, also die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus, erfüllt sind. Und speziell für Suchtkrankheiten wird auch noch überprüft, ob die Voraussetzungen der Unterbringung nach § 64 StGB, das ist auch eine Maßregel der Besserung und Sicherung, aber speziell für Suchterkrankte, werden auch überprüft. Und das ist auch standardmäßig in solchen Hauptverhandlungen, dass der psychiatrische Sachverständige sich zu den Voraussetzungen der Unterbringung nach § 63 und 64 StGB äußert. Bei § 63 ist erforderlich, dass die Voraussetzungen für § 20 oder 21 erfüllt sind. Das muss vorliegen erstmal. Die Straftat muss mit der psychiatrischen Erkrankung auch zusammenhängen, kausal zusammenhängen, und die Gesamtbewertung der Täter und seiner Tat, also die Persönlichkeit, Tatentwicklung vor der Tat und danach, muss ergeben, dass von ihm eine Gefährlichkeit ausgeht, dass erhebliche Straftaten begangen werden. Und die Tat selber muss aber juristisch als erheblich bewertet werden.
Und wie sieht es mit dem Paragraph 64 aus? Was für Patienten werden da behandelt und wie läuft das so ab?
Da werden Patienten behandelt, die eine Suchtkrankheit haben, das heißt nach DSM-5 eine Substanzkonsumstörung, die mindestens mittelgradig bis schwer ist. Der Paragraph 64 wurde vor kurzem novelliert. Das heißt, die Patienten müssen einen Hang haben, so heißt das juristisch, Alkohol oder andere berauschende Mittel in Übermaß zu konsumieren. Und der Hang wurde so definiert, dass man eine Substanzkonsumstörung hat, die schwer und dauerhaft ist. Das heißt, sie hat zu Folgen für die Gesundheit, für die Lebensgestaltung, für die Arbeits- und Leistungsfähigkeit geführt, die schwer sind und fortdauern. Die Straftat muss auf dem Hang überwiegend zurückgehen, also die Straftat muss überwiegend auf den Hang zurückgehen, und es muss zukünftig damit gerechnet werden, dass dieser Patient auch zukünftig solche Straftaten weiter begehen wird, wenn dieser Hang unbehandelt bleibt. Und die Behandlung muss Erfolgsaussichten haben, die mit tatsächlichen Anhaltspunkten begründbar ist. Das heißt, wir müssen schwere Krankheitsbilder haben. Die Patienten müssen auch im besten Fall auch behandlungswillig, aber man kann ja die Motivational Interviewing Techniken benutzen, um Behandlungsmotivationen zu erreichen, aber es müssen begründete Erfolgsaussichten vorhanden sein, und dann soll das Gericht, so heißt es im Paragraphen, soll das Gericht das dann anordnen, und wenn das angeordnet wird, dann werden die Patienten hier in der Klinik zum Beispiel oder in anderen Kliniken in sogenannte Entziehungsanstalten behandelt.
Vor einigen Jahren wurde das Gesetz ja reformiert und die Schwelle für die Zuweisung in die Forensik wurde erhöht und auch die maximale Behandlungsdauer wurde eher begrenzt. Und auch dieses Kriterium, die Behandlung nach 64 muss Erfolgsaussichten haben, das kam eher neu dazu. Hast du das Gefühl, dass das auch wirklich die Praxis geändert hat, dass andere Patienten kommen?
Ja, also wir haben tatsächlich schwerere Krankheitsbilder, die ernsthaft abhängigkeitskrank sind, also tatsächliche Abhängigkeitsbilder. Also früher reichte auch der schädliche Gebrauch, und die Erfolgsaussichten mussten jetzt nicht so streng begründet sein. Sie mussten damals nur hinreichend konkrete Aussichten auf Erfolg da sein. Und aktuell muss man tatsächlich noch, wie gesagt, einerseits die schwerere Krankheitsbilder haben, andererseits die konkret begründete Aussichten auf Erfolg. Und die Möglichkeit der Entlassung nach Halbstrafzeit, die ist dann weggefallen, sodass tatsächlich jetzt deutlich weniger Patienten kommen. Aber unsere Erfahrung ist, dass man auch gut mit diesen Patienten arbeiten kann, weil das Behandlungsprogramm immer harmonischer wird und man halt diese Patientengruppe auch gezielter behandeln kann.
Okay. Ganz schön schwierige Begutachtung. Mhm. Du hast eben erzählt, wenn man hier in Bad Burghau als Assistenzärztin oder Arzt arbeitet, kann man auch so eine Art Rotationsjahr in die Forensik machen. Wie läuft das denn ab?
Das läuft, dass man halt, wir haben hier nicht nur die Abteilung Forensik 1, die 63er Männer behandelt, sondern tatsächlich auch die Forensik 2, wo auch die Frauenforensik ist und auch die 126a Abteilung für Männer. Dann haben wir auch die Forensik 3, die in rein 64er Abteilung ist, und die Forensik 4, die auch 63er Männer und 64er Männer behandelt, und die Forensik 5, die noch auch den Schwerpunkt der Außenorientierung hat. Das heißt offene Stationen, forensische Ambulanzen, die Patienten auch in der Phase der Dauerbeurlaubung und auch nach der Entlassung tatsächlich weiter betreut. Und da sind wir flexibel, das heißt, die Ärzte können in eine der 5 Abteilungen auch rotieren. Und wer Interesse zum Beispiel hat, Gutachten zu schreiben, hat die Möglichkeit, das hier bei uns zu lernen.
Okay. Du arbeitest erkennbar gern hier in der Forensik. Mhm. Erzähl uns mal, was machst du besonders gern? Warum ist Forensik für dich so ein interessanter oder guter Arbeitsplatz?
Ich finde das wirklich interessant, mit Patienten diesen Weg durchzugehen, dass man sie tatsächlich ganz am Anfang erlebt im hochakuten Zustand und sie dann hier entlassen werden und es ist vieles für sie dann oder mit ihnen erreicht worden, vieles geregelt worden und das ist ein Erfolgserlebnis, weil das wirklich manchmal sehr schwere Krankheitsbilder sind, sehr traumatische Kindheitserfahrungen, die die Patienten erlebt haben. Es sind ja nicht nur Schizophrenie-Patienten, sondern wirklich schwerste Vorgeschichten. Und wenn man die Persönlichkeitsentwicklung über die Zeit sieht, ist das wirklich schön. Also ich habe auch eine Zeit lang in der Ambulanz gearbeitet und auch die Entwicklung beobachtet. Aber hier hat man durchgehend auch die Entwicklung im Blick und das finde ich wirklich schön. Durch die Begutachtung, die ich auch total gerne mache, hat man auch immer wieder einen Einblick, wie es in anderen Kliniken aussieht, was die anderen machen. Und dann kann man seinen Behandlungskonzept immer wieder optimieren.
Okay. Vielen Dank, dass ich bei euch zu Besuch sein durfte und einen Einblick bekommen durfte. Und vielen Dank auch, dass du es uns berichtet hast, sodass ganz viele Leute zu Besuch sein durften und einen Einblick bekommen durften. Vielen Dank, Farmers.
Sehr gerne, Jan. Dankeschön. Danke, dass du da bist. Danke für das Interesse und bis bald.
Dankeschön.